Herzlich willkommen bei Message Macht Medien, dem Videopodcast von Krone TV. Als Experte für Medien und Politik möchte ich mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu spreche ich mit ausgewählten Gästen über geheime Strategien, über verborgene Codes und Mechanismen der Öffentlichkeit. Zur Klarstellung, ich bin kein Journalist, ich war mal einer, ich bin kein Politiker, ich werde nie einer, sondern es geht um Message, Macht und Medien. Ja, und unser heutiges Thema ist zwischen den Zeilen und zwischen den Zahlen. Es geht um Wirtschaft, Macht und Medien und wir sprechen dazu mit Universitätsprofessorin Monika Köppel-Turiner. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Danke für die Einladung.
Sie sind Leiterin des Instituts ECO Austria und sind eine bekannte Analystin der österreichischen Wirtschaftspolitik. Und für diese ist die Frage, was kommt auf die österreichische Wirtschaftspolitik zu? Durch den Iran-Krieg. Was ist da zu erwarten aus Ihrer Sicht?
Na, in der kurzen Frist jedenfalls Anstieg der Inflation. Je nachdem, wie lange jetzt die Krise dauert, wird der schwieriger oder weniger schwer wiegend. Aber in der kurzen Frist, in den Märzdaten, werden wir sofort eine Wirkung auf die Inflation sehen. Das wird die Tankstellenpreise in der weiteren Folge natürlich auch Lebensmittelpreise beeinflussen durch die logistischen Kette. Sollte diese Krise wirklich länger andauern, dann würde ich jetzt das als so ein Worst-Case-Szenario bezeichnen, können wir mit einer ähnlichen Situation wie in der Ukraine-Krieg rechnen, wo massiver Anstieg der Energiepreise dann weiterhin die Strompreise verteuert hat. Das hat eine massive Inflationswelle ausgelöst, die wiederum vor allem durch die Lohnsteigerungen, die danach gefolgt haben, einen wirklich Problem für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Produktion verursacht hat und somit eine Stagflation, in der wir uns eigentlich seit einigen Jahren befinden. Ich bezeichne das als ein Worst-Case-Szenario, weil da müsste die Krise tatsächlich noch länger andauern, sodass dieser Effekt im vollen Gange eingesetzt wird.
Sie haben es angesprochen, gleich nach Ausbruch dieses Kriegs, also der Angriffe der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran, ist der Ölpreis rasant gestiegen. Es war dann einen Tag später gleich eine Blockade der sogenannten Straße von Hormuz, weil dort 20% des Rohöls, sozusagen des weltweiten Handels, vorbei passieren und iranischer Beschuss auf diese Straße war. Lagern dort jetzt unzählige Tankschiffe. Und der Ölpreis pro Barrel ist in den letzten Monaten gelegen bei 60 bis 70 Dollar pro Barrel und gleich in den ersten Stunden nach Ausbruch dieses Kriegs gestiegen auf 80, 85. Ich habe mir das angeschaut, wohin ist das eigentlich gestiegen, unmittelbar nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Und da war der Preis je Barrel auf über 100 Dollar gestiegen, wenige Wochen nach dem Ukraine-Krieg sogar auf fast 140 Dollar je Barrel. Können Sie sagen oder abschätzen, kann das in diese Richtung wieder gehen, also über 100 Dollar, vielleicht sogar in Richtung 140 Dollar und das hätte dann natürlich massive Auswirkungen auch für uns?
Ich würde es nicht ausschließen. Es kommt darauf an, natürlich, wie lange das Ganze dauert. Das zusätzliche Problem ist auch, dass es nicht nur Öl betrifft, das betrifft auch Erdgas, das auch über LNG-Transporter nach Österreich transportiert wird. Wir importieren Teil unserer Gasvorräte aus Katar. Das dritte Problem ist auch natürlich Beschuss auf Dubai und die ganze Sperre beeinflusst natürlich viel, viel anderes als nicht nur die Öl- und Gastransporte, sondern sehr, sehr viele andere logistische Ketten, beziehungsweise Dubai ist so eine Drehscheibe für internationale Wirtschaftsbeziehungen. Also da kommen jetzt ein paar Sachen zusammen und sollte das länger andauern, werden wir sicher mit Auswirkungen für Österreich rechnen müssen.
Wir hatten jetzt im Jänner eine Inflation von 2%. Jetzt ist eine Schnellschätzung für Februar liegt vor von 2,2%. Wohin, also wie wird sich's entwickeln? Wohin ungefähr wird sich das bewegen? Bleibt ein Zweier vorne beispielsweise, glauben Sie?
In den Märzdaten wird ein Zweier vorne bleiben, solange das, die Anstiege, die wir jetzt beobachten, bei diesem Niveau bleiben. Sollte das so aussehen wie in der Ukraine-Krise, dann müssen wir natürlich mit deutlich, deutlich höheren Monatsraten rechnen.
Kann es wieder zweistellig werden, die Inflationsrate? Also im Jahr 2022, Anfang 2023 ist es ja sogar, oder zweite Jahreshälfte 2022 ist es zweistellig geworden, Richtung 12%. Kann sowas wieder passieren?
Das ist wirklich zu diesem Zeitpunkt noch sehr schwer abzuschätzen, weil es kommt wirklich sehr stark darauf an, wie lange das Ganze dauert und wie lange die logistische Ketten gesperrt werden. Einen Anstieg wird es geben. Und da kommt es auch wirklich sehr stark darauf an, wie die Politik und auch andere Marktteilnehmer darauf reagieren. Mhm. Weil großteils der Probleme, die wir jetzt haben, war nicht die Inflation per se, sondern die Reaktion auf die Inflation in Form von sehr, sehr großen Lohnsteigerungen, öffentliche Unterstützungen, die auch zusätzlich diese Inflation auch befeuert haben. Mhm. Das hat uns die preisliche Wettbewerbsfähigkeit gekostet, nicht die Inflation selbst.
Sie haben es zuvor erwähnt, die Zapfsäulen an den Tankstellen. Das interessiert natürlich alle, die zuschauen oder zuhören und die Auto fahren. Ich habe mir das angeschaut, nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 sind innerhalb von 2 Wochen die Spritpreise an den Tankstellen um 60 Cent gestiegen, also beispielsweise Diesel damals von 1,40, 42 auf rund 2,05 Euro, also knapp über 2 Euro. Jetzt, nach knapp 2 Wochen, würde ich sagen, nach Beginn des Iran-Kriegs, ist gestiegen von 1,55 Cent auf rund 1,90, 35 Cent. Also das heißt quasi die Hälfte von damals in etwa, vom Anstieg her, kann es wieder sein, dass es wieder um 60 Cent steigt, dass es über 2 Euro je Liter klettert?
Ich würde es nicht ausschließen, wenn die Krise länger dauert und wirklich gar kein Öl mehr durch diese Straße fließt.
Ja, provokante Frage. Schummeln da manche derzeit mit den Tankstellen und mit den Preisen? Weil es gibt irgendwann den Vorwurf beispielsweise von Autofahrerclubs, ÖMTC, die sagen, das kann ja gar nicht sein, dass das jetzt schon Auswirkungen hat, so schnell. Es muss ja jetzt noch Ölreserven geben, dass das jetzt schon auf die Preise sich auswirkt. Das gibt es ja gar nicht. Würden Sie sagen, da wird geschummelt?
Es ist natürlich so, dass wenn man Marktmacht hat und beispielsweise eine Tankstelle, wo es keine Ausweichmöglichkeiten gibt, irgendwo am Land, wird diese Situation für sich nutzen. Und das ist auch, was wir auch schon als Ökonomen in der Ukraine-Krise gesagt haben. Das wirklich Schädliche an einem hochinflationären Umfeld ist die Tatsache, dass man dies nutzen kann, um eben nicht berechtigte Preissteigerungen, nennen wir das so, auch durchzuboxen, weil es den Konsumenten nicht wirklich einfällt. Wobei das Wort natürlich nicht berechtigte ist insofern schwierig, weil Inflation und Preise sind immer ein Zusammenspiel von Nachfrage und Angebot. Zu einem klar, jetzt ist das Angebot beschränkt, die Weltpreise sind gestiegen, das muss man irgendwelche Art und Weise weitergeben. Aber wenn sich die Nachfrage nicht anpasst, dann natürlich haben die Marktteilnehmer mit Marktmacht Anreiz, diese Preise hochzuhalten. Das heißt, das kann man nur in dem lösen, dass wir mehr Wettbewerb am Markt haben. Natürlich kann man über Kontrollen nachdenken, aber es gibt keine einfache Lösung in einer Situation, wo Marktmacht da ist.
Jetzt reden sehr viele von einer Hoffnung auf Aufschwung. Es gab erste leichte Anzeichen, also es gab jetzt jahrelang Rezession, die Rezession ist vorbei. Erstmals 2025, obwohl prognostiziert ein Minuswachstum, also eine weitere Rezession, ist das Wachstum jetzt, wenn auch nur gering oder dezent, ins Plus gekommen. Es gibt auch bessere Prognosen. Diese Hoffnung auf diesen Aufschwung, wird die jetzt durch diesen Iran-Krieg wieder zunichte gemacht oder bleibt sie zumindest bestehen?
Beginnen wir damit, dass die Hoffnung war schon vor dem Iran-Krieg relativ mager. Also wir sind in einer Situation, wo wir uns irgendwie um die Nullerlinie wirklich bewegen. Die Dezember-Prognose war optimistischer als die Oktober-Prognose, einzig und alleine aus dem Grund, dass viele Lagerinvestitionen in dieser Zeit gestiegen sind. Das ist noch kein Anzeichen auf eine dauerhafte Verbesserung. Und das ist auch kein Anzeichen, dass wir wirklich auf einem soliden Wachstumspfad uns befinden. Das tun wir nicht. Das ist eine leichte konjunkturelle Erholung, aber für einen soliden Wachstumspfad braucht es viel mehr, vor allem strukturelle Reformen, nehme ich davon an, dass wir die heute noch besprechen werden. Und das war noch vor dem Iran-Krieg. Also ja, ich würde schon sagen, dass diese Abwärtsrisiken mit Sicherheit die nächste Konjunkturprognose beeinflussen würden. Wie stark, wie gesagt, kommt wieder darauf an, wie lange die Krise dauert. Das ist noch sehr früh. Ich würde es nicht ausschließen, dass wir wieder unter der Nullerlinie fallen.
So ein Aufschwung, so ein Wirtschaftswachstum, das hängt ja, oder Wirtschaft generell, wirtschaftspsychologisch, das hängt ja auch sehr viel mit der Stimmung zusammen. Und die wird halt natürlich durch diese Kriege und diese ganzen Szenarien ein bisschen gedämpft oder stark gedämpft, je nachdem. Ihrer Einschätzung nach, wer drückt eigentlich mehr auf die Stimmung? Ist das Präsident Putin mit seinem Krieg Russlands gegen die Ukraine oder ist es Präsident Trump mit seinem Krieg gegen den Iran? Wer drückt mehr auf die Stimmung? Oder kann man das nicht beantworten?
Na, die Unsicherheiten sind da, aber ich denke, wir tun uns ein bisschen zu leicht zu behaupten, das ist alles Stimmung. Ich glaube, das hören wir sehr gerne aus der Politik. Hey, wir müssen bessere Stimmung haben, da werden die Investitionen schon kommen und die Konsumenten werden konsumieren. Ich glaube, das ist nur Teil der Geschichte, weil natürlich es gibt sehr, sehr viele rationale Gründe, sich hier zurückzuhalten, beispielsweise mit Konsum, wo die Menschen spüren, dass die Arbeitsplätze bedroht sind. Sie sehen, dass ein oder andere Kollege vielleicht einen Job verloren hat. Das ist kein Umfeld, in dem man große Konsumtätigkeit betreibt. Ähnlich die Unternehmen. Die schauen natürlich auf die Stimmung, aber wann Investitionen werden langfristig getätigt? Die werden für 10, für 15 Jahre geplant. Und ob das jetzt ein oder zwei Monate bessere oder schlechtere Stimmung ist, ich glaube, wie gesagt, wir tun uns dann ein bisschen zu leicht. Wir müssen wirklich dauerhaft dafür sorgen, dass der Standort wieder eine Qualität hat und eine langfristige Perspektive für Investitionen da sind. Und dann wird das Wachstum schon kommen.
Aber es ist ja nicht nur Österreich allein betroffen, es betrifft ja auch Deutschland genauso. Alle großen Volkswirtschaften in Europa sind betroffen. Es betrifft ja darüber Europa hinausgehend eigentlich auch Volkswirtschaften. Also ein bisschen mit Stimmung muss es ja zwangsläufig zu tun haben.
Tut's eh. Ich warne nur davon, uns das auszureden, dass wir sagen, hey, sobald die Stimmung wieder besser passt, wird da kräftig investiert und fröhlich konsumiert. Das wird nicht passieren, wenn wir unsere eigenen Hausaufgaben nicht machen. Sie haben Deutschland genannt, super Beispiel, und Amerika genannt. Was ist das Problem? Wir sind in der Export sehr wenig diversifiziert. Wir haben sehr viel nach Deutschland exportiert und auch sehr viel nach Amerika exportiert. Jetzt fallen uns zwei Handelspartner weg. Einer aufgrund der eigenen Probleme zu Hause, Deutschland, andere aufgrund erratischen Handelspolitik. Aber das ist jetzt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, uns von diesen Partnern unabhängig zu machen. Neue Freihandelsabkommen abzuschließen. Und wenn Österreich will, dass die Stimmung besser passt, dann soll sie vielleicht für Mercosur-Abkommen im Europäischen Parlament stimmen. Mhm. Das würde die Investoren überzeugen, dass Österreich ein Land ist, in dem es vielleicht langfristig eine Perspektive für Investitionen gut ist. Und das sind unsere eigenen Hausaufgaben, abseits der Stimmung.
Ich habe es angekündigt, ich würde jetzt gerne über die Mechanismen sprechen, die es sozusagen global gibt in wirtschaftlichen Verflechtungen. Stimmt es eigentlich, dass internationale Analysten sagen, dass Russland indirekt vom Iran-Krieg, der jetzt stattfindet, profitiert? Warum? Es gibt jetzt einen Engpass, was Energie und Preise betrifft, und die Nachfrage nach russischen Energien steigt, vorrangig aus China und aus Indien. Die beziehen jetzt mehr russische Energie und zahlen auch höhere Preise an Russland dafür. So würde Russland jetzt eigentlich indirekt profitieren. Kann man das nachvollziehen? Stimmt das?
Ja, natürlich gewissermaßen. Also ein Teil der russischen Gasexporte läuft über die Pipelines. Die sind ein bisschen weniger betroffen, weil es direkte Beziehungen sind. Aber insbesondere seit 2022 sehr, sehr viel russisches Gas über LNG transportiert wird. Auch nach Österreich, muss man dazu sagen. Und die LNG-Preise sind natürlich Weltmarktpreise. Da ist der gesamte Markt kommt zusammen. Wenn wir uns die europäischen Gaspreise anschauen, die sind de facto dieselben wie im japanischen und koreanischen Markt. Die sind sehr, sehr stark betroffen, auch von der steigenden Nachfrage in Asien. Diese Länder wachsen auch zum Teil sehr stark. Und ja, Russland profitiert davon und Österreich, unter Umständen Gesamteuropa, ist hier im Nachteil, weil wir viel, viel mehr ausgeliefert sind in internationalen Marktbewegungen, verglichen mit der Situation, wo wir es einfach aus Russland über die Pipelines bezogen haben.
Wenn US-Präsident Trump jetzt gefragt wird, warum er diesen Iran-Krieg führt, dann kommen immer sicherheitspolitische Argumente, also das, was wir immer hören und was sicherlich auch tatsächlich ein Grund ist, nämlich das iranische Atomprogramm, also nicht auszudenken, was passieren würde, wenn der Iran die Atombombe besitzen würde oder imstande wäre, sie zu bauen. Es gibt aber auch Experten und Analysten, die sagen, der eigentliche Grund ist ein ökonomischer, nämlich er will China treffen und die BRICS-Staaten, also BRICS-Staaten sind Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, weil die den Plan hätten, die Dollar-Hegemonie zu brechen. Sie wissen das eh, ich erwähne es nur kurz, Dollar-Hegemonie, das heißt 60% der weltweiten Währungsreserven sind in Dollar gehalten. Der Dollar ist die Handelswährung, was Rohstoffe wie Öl betrifft, Stichwort Petrodollar, und 80% der internationalen Devisen und Zahlungen laufen über Dollar. Und die BRICS-Staaten, angeführt von China, möchten eben diese Vormachtstellung des Dollars brechen. Und da hätte der Iran mit seinem Öl auch eine Rolle gespielt, ein neues sozusagen Währungs- und Zahlungssystem einzuführen am Dollar parallel vorbei. Und Trump möchte das verhindern und trifft jetzt mit dem iranischen Öl eigentlich China. Ist das irgendwie weird oder können Sie das nachvollziehen?
Klingt schlüssig, über seine Gründe lasse ich nur spekulieren. Mhm. Ich glaube, was auch jedenfalls eine Rolle spielt, ist, dass auch Amerika indirekt davon profitiert, über auch eigene höhere Gaspreise, die sie jetzt auch verlangen können und LNG nach Europa exportieren. Die Ölpreise, die helfen den Amerikanern auch zum Teil derzeit. Ob das wirklich der Hauptgrund ist, ist glaube ich, schwierig zu sagen. Ich würde aber auch nicht vergessen, dass es auch ein geopolitischer Aspekt ist, dass natürlich der Krieg in Iran verschiebt jetzt die ganze geopolitische Spannung weg von der Ukraine, was sicher eine Rolle spielt. Aber und den Gedanken höre ich dann immer wieder jetzt von Analysten, ist, wir sollen auch nicht vergessen, dass China in ihren Plänen auch noch Taiwan irgendwo am Radar hat. Und ich glaube, das könnte die interessante Entwicklung sein die nächsten Monate, inwiefern es für China auch nützlich sein kann, das als Momentum zu nutzen und mehr in Taiwan zu tun. Das würde nämlich die Weltwirtschaft wirklich erschüttern.
Das halten Sie für ein realistisches Szenario?
Ich stelle es in den Raum, als wenn der ganze Fokus jetzt auf diesen Regionen liegt, wäre es natürlich aufgelegt für Chinesen, mehr Druck in den anderen Regionen zu tun.
Und warum? Also jetzt einmal geografisch, wenn man am Atlas schaut, Taiwan ist ja jetzt nicht so groß. Ja? Ich meine, natürlich, es liegt in einer interessanten Weltgegend, aber warum glauben Sie, dass gerade das die Weltwirtschaft so erschüttern würde?
Weil in Taiwan 50-60% der weltweiten Chip-Produktion stattfinden, bei manchen Chips sogar mehr als das. In manchen Chips, sehr spezifischen für spezifische Technologie, ist das ja de facto ein absoluter Monopol. Und die Weltwirtschaft heutzutage läuft auf Chips. Die Halbleiter ist die absolut wichtigste Ressource für die Weltwirtschaft und das würde wirklich weitgehende Konsequenzen haben.
Das würde auch Auswirkungen haben auf Inflation, Wirtschaftswachstum weltweit und natürlich auch auf Österreich. Wie realistisch, auf einer Skala von 1 bis 10, kann man wahrscheinlich nicht sagen.
Ich bin Ökonomin, keine internationale Beziehungsexpertin, aber jedenfalls, es war eine offizielle Position, China in den nächsten Jahren hier mehr Druck zu machen.
Das heißt, gut, das gibt
wenn
ja
ich jetzt mir einen Moment aussuchen würde, wäre er wahrscheinlich jetzt nicht schlecht.
Wenn wir schon bei diesen geopolitischen Fragen sind und den ökonomischen Auswirkungen, wenn man sich den Globus anschaut und die Flugrouten, dann sieht man, dass die Flugrouten von Europa nach Ostasien, also Japan, China, Südkorea, auch Thailand, Tourismus, also da gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr viele mögliche Routen. Also über Russland geht es nicht, über Ukraine geht es nicht. Da ist überall der Flugverkehr gesperrt, der Luftraum gesperrt, weil es zu gefährlich ist. Jetzt geht es auch nicht über den Iran. Es geht nicht über Irak, ja, die gesamte arabische Halbinsel, Sie haben es erwähnt, Dubai, die Emirate etc., Saudi-Arabien auch betroffen, ist jetzt auch gesperrt. Jetzt gibt es eigentlich nur mehr, außer man nimmt in Kauf 5 bis 10 Stunden Verspätung, jetzt gibt es eigentlich nur mehr ein Nadelöhr, das führt über den Kaukasus, also das heißt Aserbaidschan, Armenien, Georgien. Das ist das einzige Nadelöhr, wo man noch, wenn man sich das anschaut mit den Flugzeugen, gibt es ja so Grafiken, es fliegen jetzt alle nur über diese schmale Landposition. Gibt es da Szenarien? Hat das irgendjemand auf dem Radar? Was passiert eigentlich, wenn in Georgien oder Armenien, Aserbaidschan, also das ist ja nicht so, dass dort nicht auch kriegerische Konflikte gegeben hätte, wenn dort wieder was ausbricht und der Luftraum gesperrt wird, was passiert dann eigentlich mit der Weltwirtschaft, wenn man zwischen Europa und Ostasien nicht mehr fliegen kann?
Ja, was in einem Maximalszenario passiert, haben wir nicht so lange erlebt, in 2020, wo durch die Lockdowns weltweit haben wir generell de facto Zero-Flugverkehr für einige Monate gehabt, mit wenigen Ausnahmen. Was hat das die Weltwirtschaft gekostet, haben wir auch gesehen. In Österreich war das ein Jahr mit -7% Wachstum. Das ist natürlich das Maximalszenario, aber ja, wenn es keine Möglichkeit gibt, wirtschaftliche Beziehungen zu pflegen, dann gibt es gravierende Folgen. Ob wir dann wieder mehr in Calls sind und weniger in einem Flugzeug sitzen, lässt sich dahingestellt. Aber es gibt natürlich Logistik, Transport durch die Flugzeuge. Das ist nicht nur Tourismus, das sind nicht nur wirtschaftliche Beziehungen in dem Dienstleistungssektor. Das ist sehr, sehr viel Transport von Gütern erfolgt über Flugrouten. Ich sage, ein Szenario haben wir noch nicht durchgerechnet, aber Corona gibt uns ein bisschen einen Eindruck, was das bedeuten kann für die Weltwirtschaft.
Ich würde jetzt gerne einen Switch machen und von diesen weltwirtschaftlichen Auswirkungen zur österreichischen Wirtschaftspolitik kommen. Vor wenigen Tagen gab es dieses sozusagen Jubiläum, ein Jahr Bundesregierung, und da hat die Bundesregierung zahlreiche Medienvertreter auch nach einer Pressekonferenz eingeladen, ein bisschen Kaffee zu trinken und dergleichen. Durfte ich auch dabei sein und habe mit einigen Medienvertretern gesprochen und die Frage gestellt, sagt sie mal, jetzt haben wir 2% Inflation, faktisch, also das ist eigentlich im Normalbereich. Wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Warum ist denn jetzt dieses Inflationsthema nach wie vor so groß? Und da hat dann einer geantwortet, ja, es geht nicht um die Inflationszahl, sondern es geht um das Inflationsgefühl. Und das hat mir, also ich weiß nicht, ob das ein wissenschaftlicher Begriff ist, ob es das überhaupt gibt, ob das einordnbar ist, aber es hat mich gecatcht, weil ich mir ziemlich gut vorstellen kann, was er damit meint. Gibt es eine wissenschaftliche Einschätzung zu so etwas, was man Inflationsgefühl nennen könnte?
Ja, diese gefühlte Inflation ist tatsächlich auch ein Thema in der Forschung. Die ist auch oft höher als die eigentliche Inflationsrate. Das sieht man auch, wenn wir zum Beispiel Mikrowarenkorb vergleichen mit der monatlichen Inflationsrate. Die ist auch höher, weil das sind die Sachen, die wir täglich kaufen, und das ist sehr viel spürbarer für die Menschen. Die Forschung sagt auch, die Menschen sind sehr sensibel auf die Inflation. Also das ist eine Variable, die die Menschen wirklich nicht sehr mögen. Das hat schon Regierungen die Wahl gekostet. Also gibt es Forschung, ob das auch nicht der Grund war, warum Trump jetzt erfolgreich war nach der Inflationswahl in Amerika, ob das nicht einer der Gründe war. Also das ist jedenfalls gut erforscht und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, ist, warum sich die Regierung sehr stark dafür einsetzt, so zu tun, als ob sie die wirklich an diese inflationären Bewegungen direkt beeinflussen können. So einfach ist das nämlich nicht. Es gibt immer wieder Ideen, da Preisdeckel, da Bremse, und wir werden die Inflation schon in den Griff bekommen, ohne tatsächlich daran zu denken, dass es eigentlich das Gegenteil damit oft erreicht wird. Beispielsweise in Mietwohnungenbereich, man kann jetzt kurz was deckeln, bedeutet aber auch, dass Wohnungsnot zunimmt und dann die Preise eigentlich in der weiteren Folge noch stärker steigen. Viele dieser Inflationskomponente lassen sich nicht beeinflussen oder sind auch Folge von vergangenen Entscheidungen, die vielleicht nicht richtig waren, koste was es wolle, zu viel Geld in der Wirtschaft. Das hat die Nachfrage wirklich sehr stark beeinflusst. Wir sehen die größte inflationäre Bewegung jetzt noch immer in dem Dienstleistungssektor, Gastronomie, Hotellerie, das ist wirklich stark nachfragegetrieben. Und aus rein sozusagen politstrategischer Perspektive verstehe ich nicht, warum man das jetzt unbedingt beweisen muss, man das beeinflussen kann, weil das führt dazu, dass man oft falsche wirtschaftspolitische Entscheidungen trifft, die das Problem eher noch verstärken.
Aber wenn Sie sagen, also das heißt ja eigentlich, dass Sie die Behauptung aufstellen, die Regierung oder die Politik kann eigentlich die Inflation durch Maßnahmen nicht beeinflussen.
Doch, heißt sie kann das, sie, aber ja, das doch, kann schon. Sie nicht in der kurzen Frist mit, nennen wir es, panischen Moves. Sobald der Iran-Krieg ausgebrochen ist, haben wir erneute Diskussionen über den Energiekrisenmechanismus bekommen in den Medien. Die Staatssekretärin Schmidt, auch der Andreas Babler, haben sofort gesagt, wir müssen jetzt die Preise vom Strom deckeln, sodass wir nicht in diese Situation kommen wie in der Ukraine-Krise. Und das ist natürlich die komplett falsche Lösung. Das ist eine sozusagen kurzfristige Maßnahme, die vielleicht kurz was bringt, aber dafür bringt eine Reihe an weiteren Problemen, die Inflation in anderen Bereichen der Wirtschaft erhöhen würden oder wirklich langfristig der Wirtschaft schaden würde. Und das würde ich sehr gerne nicht sehen. Ich würde gerne sehen, strukturelle Maßnahmen, Inflation zu bekämpfen. Was war das Problem? Lohnsteigerungen. Wie lässt sich das lösen? Beispielsweise, indem wir unseren Arbeitsmarkt so weit reformieren, dass diese Lohnsteigerungen gar nicht in diese Folge...
Da gab es aber letzten Herbst durchaus Zurückhaltung, was diese Lohnsteigerung.
Letzten Herbst schon, aber also vorletzten eben nicht. Obwohl die Regierung eigentlich schon sehr viel Entlastungsmaßnahmen gesetzt hat, hat es geheißen, nein, wir müssen diese volle Inflationabgeltung haben. Und das lässt sich nur strukturell ändern. Und wenn wir sagen, hey, wir brauchen mehr Menschen am Arbeitsmarkt, wir müssen länger arbeiten, wir müssen unser Budget in den Griff bekommen, sodass auch Entlastungen in den sinnvollen Höhen möglich sind. Wie kann ich Energiepreisinflation dämpfen, wenn ich sage, okay, ich kann massiv mit den Steuern runtergehen, aber dafür brauche ich Spielräume im Budget. Das heißt, das sind eine ganze Reihe an strukturellen Maßnahmen, die wir natürlich setzen können, die Inflation zu bekämpfen. Die wirken aber erstens nicht übermorgen, sind vielleicht weniger attraktiv dadurch.
Also Sie meinen mit strukturellen Reformen, meinen Sie auch Gesundheitsreformen, Sozialreformen und diese Dinge?
Völlig richtig. Okay. Also nehmen wir jetzt ein Beispiel. Die Regierung will auch die Energiepreise in den Griff bekommen für die Industrieunternehmen, deren Wettbewerbsfähigkeit verbessern durch die Einführung des Industriestrompreises. Dafür würden 350 Millionen budgetiert. Wenn wir das vergleichen mit dem, was wir im Pensionsbereich ausgeben pro Jahr, dass wir jährlich 20 Milliarden Euro zuschießen müssen, da sind jedes siebte Euro fließt ins Pensionssystem. 23% unserer Löhne werden in Form von Pensionsversicherung an den Staat abgeliefert. Berechnungen vom Sozialministerium sagen, etwas länger arbeiten, ein Jahr länger arbeiten, sind 4 Milliarden Ersparnis pro Jahr. Das ist das Zehnfache von Industriestrompreis. Da sind die großen Summen zu Hause, wo ich, wenn ich sie frei bekomme, durch eine Reform beispielsweise in dem Bereich, dann kann ich wirklich woanders massiv entlasten und damit die Inflation stoppen.
Also ich bin kein Experte für Wirtschaft oder Politik. Ich kenne mich aus, was Kommunikation und Massenmedien betrifft und würde daher nochmal gerne zum Gefühl kommen, aber zu einem anderen Gefühl, und zwar dem, ich würde es mal sagen, Leistbarkeitsgefühl. Man hört das eh immer wieder. Es ist eine Generation, die nicht mehr den Wohlstand erreicht, den die Eltern erreicht haben. Also ich kann mich auch zurückerinnern, dass das früher Standard war, gang und gäbe. Die Kinder bekommen ein Sparbuch von den Großeltern oder von den Eltern, bauen ein Haus. Das war ein gutes, schönes, solides Haus an einem guten Standort. Und das ist irgendwie so breitflächig in ganz Österreich möglich gewesen. Heute hat man irgendwo das Gefühl, es geht sich nicht mehr aus. Man kann, also wirklich diese Leistbarkeit, sich etwas aufzubauen, wirkt teilweise unerschwinglich, vor allem in der breiten Masse. Würden Sie dieses Gefühl, das man hat, teilen, dass es das gibt, dass das tatsächlich so ist? Und wenn es so ist, woran liegt das eigentlich? Was ist da in den letzten 10, 15, 20 Jahren passiert, dass sich das so verändert hat?
Das Gefühl ist bekannt, also das kann ich nachvollziehen. Die Frage, die ich mir aber stelle in diesem Kontext, ist, ob unsere Ansprüche nicht auch massiv gestiegen sind in dieser Zeit. Wenn ich jetzt denke an die Generation unserer Eltern, die haben natürlich sehr, sehr, sehr viel wirklich gespart, und um sich das leisten zu können. Es schaut vielleicht nachhinein leicht aus, aber ich glaube, das war nicht so leicht, wie man sich viele vorstellen. Unsere Gesellschaft heutzutage konsumiert auch sehr gerne und konsumiert auch mehr als vorher. Insofern ist die Frage, sind wir noch bereit, manchmal zurückzustecken und sagen, ich will was aufbauen und dafür kann ich worauf, auf irgendwas jetzt verzichten oder nicht, weil das ist sicher Teil der Geschichte. Zu anderem, was jedenfalls objektiv stimmt, ist, dann sind die Wohnungspreise bzw. Grundstückpreise sehr, sehr stark gestiegen, und das ist ein Phänomen in ganz Europa.
Warum
wenn wir
eigentlich?
In Großstädten uns anschauen, das ist zum Teil wirklich auch schon sehr teuer geworden, sich irgendwas aufzubauen. Warum? Weil es primär in den Großstädten einfach Andrang an den Arbeitsmarkt gibt und nicht genug gebaut wird. Warum nicht genug gebaut wird, kann man wahrscheinlich runterdeklinieren auf sehr, sehr viel regulatorische Auflage. Es ist teurer zu bauen, es gibt vielleicht nicht mehr so viel Platz zu bauen. Sowas wie günstige Wohnungen werden ja de facto nicht mehr groß gebaut.
Also das heißt,
Teile der Mietsegmente, gerade in Wien, sind dem Markt komplett entzogen. Durch starke Mietbegrenzung wohnen dort Menschen, die vielleicht woanders wohnen sollen, und dafür kann man den Arbeitsmarkt in Österreich
also
besser abfangen.
Also das ist eigentlich Knappheit.
Viele, eine Knappheit.
Also höhere Auflagen, weniger Platz, das führt eigentlich
und
zu
viel
Knappheit.
Und viel Nachfrage, viel Andrang, einfach in die Großstädte dort zu arbeiten, aufgrund auch der Tertialisierung der Wirtschaft, viel mehr Dienstleistungen, die sind auch mehr in den Großstädten vorhanden als irgendwo im ländlichen
Aber
Raum.
Es ist auch am Land teilweise
es
schwierig, sich
Land
etwas aufzubauen oder noch etwas leisten zu können.
In Einzugsgebieten von noch funktionierenden Industrieclustern sehen wir dasselbe Phänomen, da sind die Grundstücke tatsächlich auch stark angezogen. Aber wie gesagt, das kann man ein Problem lösen, indem wir eben Mietmärkte regulieren, da wieder mehr gebaut wird, dass wieder mehr Investoren Sicherheit bekommen, dass wenn ich irgendwo ein Haus stelle, dann bekomme ich auch meine Rendite zurück. Da sind so Moves wie Diskussionen über absolute Preisdeckeln und Mietdeckeln im Bereich natürlich auch nicht gerade hilfreich. Das ist sicher der Fall. Und das Dritte ist natürlich, die Belastung durch die Abgaben ist auch massiv gestiegen. Also in den 1970er, 1980er haben wir gut 15-20 Prozentpunkte weniger bezahlt, nicht in der Einkommensteuer, es gab keine großen Steuerreformen, durch die Sozialversicherungsabgaben. Die sind eigentlich immer nur nach oben gegangen und seit 2000er Jahren sind wir in so einem Plateau angelangt. Das heißt, es bleibt auch am Ende des Monats weniger als vorher, um diese sozusagen eigenen Wünsche nach Eigenheim oder aber auch Konsumwünsche zu erfüllen. Und ja, da kann man sich schon ausmalen, was das auch mit der Arbeitszeit am Arbeitsmarkt macht, wenn es sich nicht mehr lohnt, weil ich mir sowieso nichts aufbauen kann, dann habe ich auch keinen Anreiz mehr zu arbeiten.
Also das heißt Knappheit durch höhere Auflagen, weniger Platz, dann auch, Sie haben es gesagt, irgendwie höhere Ansprüche, dass man halt nicht mehr so viel spart, sondern sich auch viel mehr zwischendurch alltäglich leistet, was man vielleicht so in der Werbung oder in den sozialen Medien sieht. Und dann, auf dem Aspekt würde ich jetzt noch mal gerne einmal herumreiten. Sie haben gesagt, das Einkommen ist auch zurückgegangen.
Die Belastung der Einkommen ist gestiegen.
Okay, also das heißt zu hohe Steuern im Wesentlichen.
Im Endeffekt, ja.
Was könnte man jetzt machen, um dieses Leistbarkeitsgefühl zu erleichtern, wieder ein bisschen besser zu machen? Das heißt, weniger Auflagen, das hängt natürlich auch
mit. Ich glaube, man muss den Menschen das Gefühl geben, sie können sich tatsächlich aus eigener Arbeit was leisten. Man kann das unterstützen durch einzelne Projekte, erstes Eigenheim für junge Familien, steuerbefreit beispielsweise ist im Regierungsprogramm die Befreiung von Grunderwerbsteuer, solche Instrumente. Aber das Problem ist strukturell. Wir geben Hälfte unserer Einkommen ab, großteils davon in den Sozialversicherungsbeiträgen, die großteils davon im Pensionssystem. Da bleibt einfach auch nicht viel übrig. Und das kombiniert mit stark gestiegenen Preisen tatsächlich führt dazu, dass es sich nicht wirklich möglich ist für meistens den Menschen, sich hier was aufzubauen. Also entweder gehe ich massiv runter mit der Steuer und es ermöglicht es den Menschen wirklich aus eigener Kraft was aufzubauen, und oder mache ich was für einen Miet- und Wohnungsmarkt, das die Preise wieder nach unten bringt. Und das ist kein Mietdeckel. Mietdeckel bewirkt genau gar nichts in der langen Frist, sondern mehr bauen, weniger teuer bauen, weniger Auflagen, mehr Möglichkeiten schaffen zu bauen. Da wird sowohl von der Angebot- als auch von der Nachfrageseite wieder mehr zusammenpassen.
Ich würde vielleicht noch gerne ein heikles Thema ansprechen, und zwar das Thema Teilzeit. Die Teilzeitquoten steigen. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit den von Ihnen zuvor angesprochenen Ansprüchen zusammen. Es geht um Work-Life-Balance, es geht auch um Lebensqualität. Man stellt sich die Frage, warum soll ich irgendwie von 8 bis 16, 17, 18 Uhr oder noch länger jeden Tag irgendwie arbeiten und das Leben zieht an mir vorbei. Ich habe Familie, ich habe Kinder. Das wäre doch irgendwie eine schöne Balance, wenn es irgendwie ausgewogener ist. Es gibt 4-Tage-Woche oder eben Teilzeit, nur 20, 25 Stunden. Können Sie diesem Work-Life-Balance Bestreben, dem Gefühl oder der Sehnsucht danach etwas abgewinnen? Und was heißt das volkswirtschaftlich?
Zu einem ist das ein weltweites Phänomen. Das beobachten fast überall und wird auch oft der jüngeren Generation zugeschrieben. Das ist allerdings statistisch nicht ganz so, weil wir sehen diesen Anstieg der Teilzeitbeschäftigung in allen Altersklassen, auch bei beiden Geschlechtern, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern und auch bei Männern, die schon etwas älter sind. Es ist sicher eine Kombination von Anreizen, die sagen, hey, ich arbeite eine Stunde länger, habe ich aber davon vielleicht nur mehr 30% von dem, was ich da in dieser Zeit erarbeitet habe, oder 40%. Das ist natürlich kein guter Anreiz, die Arbeitszeit zu erhöhen. Zu anderem das Gefühl, von dem wir schon gesprochen haben, wenn ich es ohnehin nicht wirklich eine Chance habe, für mir was aufzubauen, warum tue ich mir das überhaupt an? Da sind sicher diese Faktoren spielen eine Rolle. Deswegen plädiere ich massiv dafür, dass wir eine Arbeitsmarktreform mit einer massiven Steuerreform wirklich durchziehen. da würden wir auch unsere Probleme mit der Inflation in der langen Frist lösen und Wachstum wieder haben. Weil BIP, also das Bruttoinlandprodukt, das ist am Ende des Tages relativ banal. Wie viel ich arbeite, mal wie produktiv ich pro Stunde bin und wie viel Kapital mir dann noch zur Verfügung steht. Wenn einer von diesen Variablen nicht stimmt, dann können wir kein Wachstum haben.
Was ich ein bisschen unfair finde von jenen, die für Work-Life-Balance eintreten, was man ja machen kann, ist ja jedem unbenommen, dass dann nicht dazu gesagt wird, was das für Auswirkungen auf die Pension hat. Ja, also dass es dann natürlich auch weniger Pension irgendwann einmal gibt mit 65, wenn man weniger beiträgt und einzahlt, gibt es halt am Ende dann auch weniger. Das ist ein Aspekt, den sollte man möglicherweise mehr betonen. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, absolut. Also das sehen wir insbesondere bei Frauen. Ein paar Tage her war jetzt der Weltfrauentag. Was wir sehen, ist, dass Frauen haben im Schnitt 40% niedriger Pension als Männer. Und das ist schon eingerechnet, die Ausgleichszulage, weil sehr, sehr viele Frauen erreichen nicht mal die, aufgrund der langjährigen Teilzeitarbeit, nicht mal die minimale Pensionshöhe, die wir zum Leben quasi brauchen. Und sonst werden die Pensionen noch niedriger. Also ich würde mir wünschen, viel mehr Selbstverantwortung natürlich auch hier, aber auch viel mehr Bildung und viel mehr Kommunikation, was das bedeutet für jeden Einzelnen, wie Sie richtig sagen. Weil für jeden Einzelnen bedeutet das im Grunde Altersarmut, die sehr, sehr hoch bei Frauen ist. Man kann das kommunizieren, man kann aber auch einfach Anreize setzen und sagen, hey, wenn ich mein Einkommen massiv steuerlich entlaste und ich gebe einem Menschen Anreiz, kombiniere das mit der Möglichkeit zur Vollzeitarbeit, durchaus wurde Kinderbetreuung, das auch immer noch ein Problem ist, warum viele Frauen in Teilzeit arbeiten, das darf man nicht wegreden, hier, dann schaffe ich auch Menschen, die das auch gerne und mehr tun. Das wäre jetzt meine Lösung. Eine Steuerreform, die Anreize schafft, kombiniert mit der Möglichkeit zur Vollzeitarbeit und natürlich Kommunikation und Eigenverantwortung.
Wir haben jetzt über die Weltwirtschaft gesprochen, wir haben über die österreichische Wirtschaftspolitik gesprochen. Ich würde jetzt gerne zum Thema europäische Wirtschaft kommen. Wenn man sich das EU-Wirtschaftssystem anschaut, insbesondere die Agrarpolitik, da gibt es Quoten, da gibt es Mindestpreise, da gibt es Interventionskäufe, also beispielsweise Aufkäufe bei Überschüssen mit Butterbergen und all diese Bilder, die da gezeichnet wurden. Es gibt eine totale Subventionsabhängigkeit, was die bäuerlichen Betriebe betrifft. Für viele Bauern in Europa ist diese EU-Direkthilfe eigentlich die Haupteinnahmensquelle. Das sind ja eigentlich, also ich bin kein Volkswirt, aber so viel habe ich schon irgendwie mitbekommen, das sind eigentlich Kennzeichen einer Planwirtschaft. Also diese Steuerung, diese Quoten und das Ganze. Und da gibt es den Vorwurf, dass es eher von populistischen Gruppen, das ist sozusagen der EU-Kommunismus. Ist dieses EU-Wirtschaftssystem teilweise planwirtschaftlich organisiert aus Ihrer Sicht?
Ja, wenn wir spezifisch auf die Landwirtschaft schauen, ist natürlich das Argument immer, dass wir eine gewisse strategische Souveränität in diesem Bereich brauchen, was auch aus nicht ökonomischen, aber politischen vielleicht Gründen sehr wohl nachvollziehbar ist. Aber der Preis dafür, den wir zahlen, ist nicht gering, weil erstens mehr als ein Drittel der EU-Budget eben in diese Agrarsubventionen fließt, wo sich auch viele Ökonominnen, glaube ich, einig wären, dass es andere Prioritäten der EU-Politik geben müsste. Gerade die Themen, die wir nicht national lösen können, die europäisch gelöst werden sollen, werden dadurch leider massiv unterfinanziert, wie zum Beispiel Frontex oder gemeinsame Forschungskooperationen, Ausbau der Energieinfrastruktur auf europäischer Ebene. Die kämpfen um diese kleinen Summen, die noch übrig bleiben, nachdem wir großteils der EU-Budgets für die Agrarsubventionen ausgegeben haben. Also das hat sehr hohe Opportunitätskosten. Wir schützen nun auch sehr von Lebensmittelimporten aus Drittländern, was natürlich für die Konsumenten ungünstig ist. Die Mercosur-Diskussion hat sich ja am Ende des Tages darum gedreht, dass wir Angst haben, von Billigprodukten aus Südamerika unsere Märkte überflutet zu bekommen. Das möge für jeden einzelnen Rindfleischbauer in Europa gut sein, dieser Schutz für die Konsumenten als Ganze natürlich nicht so gut. Das heißt, ich wünschte mich hier natürlich viel vernünftigere Mitteleinsatz der EU-Budgets. Was die Planwirtschaft im Generellen betrifft, ich glaube, in manchen Bereichen sieht man es natürlich, dass die EU probiert, mit so Top-Down-Maßnahmen sehr viel zu steuern, etwa in der Innovationspolitik, von der wir wissen, dass es eigentlich nicht so sein soll. Innovation entsteht dort, wo viele Unternehmen viele Freiheiten haben. Manche werden scheitern, andere werden nicht scheitern. Mal kommt ein Tesla aus, mal kommt ein kompletter Flop aus. Das lässt sich nicht steuern und schon sicher nicht irgendwo von oben. Und das wäre schon in dieser Hinsicht mein Vorwurf, dass wir probieren, in vielen Belangen jetzt uns über Wasser zu halten, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit international mit den falschen Tools, mit den großen staatlichen Programmen, mit dieser Mission-Oriented Policy, wie wir damals Menschen zum Mond geschickt haben. Mhm. Das ist nicht, was in der Vergangenheit funktioniert hat, und das ist nicht, was die Amerikaner machen, und die sind viel erfolgreicher als wir.
Also jetzt haben wir, also ein Bereich ist der Agrarbereich, es gibt es aber teilweise auch in der Klimapolitik und zum Erreichen der Klimaschutzziele, auch da gibt es Quoten, da gibt es Zielvorgaben, Verbote, Gebote, Stichwort aus für den Verbrennungsmotor, ist jetzt zu einem geringen Maß wieder zurückgenommen worden, aber im Wesentlichen bleibt es aus für Heizungssysteme. Da gibt es eben auch diesen Begriff der Klimaplanwirtschaft, der da als Vorwurf daherkommt. Ist dieser Zugang, den die Europäische Union in den letzten Jahren im Bereich Klimaschutz an den Tag gelegt hat, also ich leugne nicht den Klimawandel, ich bin für Klimaschutz, aber ist der Zugang, der da angelegt wurde, aus Ihrer Sicht der richtige?
Zwei Gedanken dazu. Zu einem müssen wir natürlich das Ziel gewissermaßen hinterfragen und zu anderem eben die Maßnahmen, die wir setzen. Zum Ziel, das steht außer Frage, dass wir Klimawandel bekämpfen müssen. Die Frage ist nur, ob wir als Europa in der Lage sind, diesen Modell, den wir hier bei uns haben, zu exportieren in die Welt. Denn wir können als Europa für Weltklima nur dann was tun, wenn wir glaubwürdig vermitteln können, dass unsere Politik ist erfolgreich im Sinne von Klimaschutz, aber auch bringt uns nicht in den wirtschaftlichen Abgrund, weil kein Land dieser Welt wird uns folgen, wohl wissen, dass wenn wir das jetzt durchsetzen, wird man Wachstum darunter leiden, werden keine Investitionen kommen. Wir haben sehr, sehr arme Teile der Welt, die Recht haben drauf, sich wirtschaftlich zu entwickeln, etwa in Afrika, die werden nicht mitmachen. Wenn wir das nicht zeigen können, dass es mit Wachstum und mit sozusagen guter wirtschaftlicher Entwicklung eins zusammenhängt, das wäre die Frage. Und dafür sehen wir keine Anzeichen, dass unser Modell, das Brüssel-Effekt, dass wir wirklich unsere Regulatorik nach draußen exportieren können, dafür sehen wir keine Anzeichen. Die machen einfach nicht mit. Und somit wird das zu einer Selbstaufgabe und nicht wirklich zu etwas, was beitragen kann zur Umweltpolitik weltweit. Und zu den Maßnahmen, Sie haben völlig recht. Wir können unterscheiden, was ist wirksam und was ist weniger wirksam. Was wirksam sind, sind Preisinstrumente. Wir haben so europäischer Zertifikatenhandel seit mehreren Jahrzehnten schon in Europa. Das war ein gutes Instrument, Klimaschutz so effizient wie möglich zu machen. Was nicht effizient ist, viel zu teuer und oft eben planwirtschaftlich sind die regulatorischen Auflagen zum Teil widersprüchlich, falsche Signale, mal Verbrennerverbot, dann wieder keins, sehr viel Lobbyinteressen, die da reinkommen, und alles zusammen macht das sehr, sehr schwierig für die Unternehmen.
Entschuldigung, sind Sie für ein Verbrennerverbot?
Na, absolut nicht. Ich bin absolut der Meinung, dass alles, was sozusagen zu irgendwelcher Entwicklung beitragen kann, soll zugelassen werden. Beim Verbrennerverbot ist hier ist das also ein super Beispiel, weil wir wissen, dass wir für die Industrie E-Fuels brauchen werden. Das ist zwar vielleicht für den Verkehr sehr teuer und technisch ineffizient, aber wenn wir in diese Richtung weiter forschen können, können wir unsere Industrie, die nicht so leicht von Gas und Treibstoffen umsteigen kann, auf etwa elektrische Prozesse, das ist nicht überall möglich, kann davon profitieren, dass wir hier in diese Richtung forschen. Und ein Verbot schließt diese Möglichkeit komplett aus. Also ich als Ökonom würde sagen, wir brauchen breite Steuerungsinstrumente, wie zum Beispiel Preise, Zertifikatenhandel, den wir schon haben, aber alles in diesem Rahmen soll so frei wie möglich sein, sodass wir auch in unterschiedlichen Richtungen innovativ sein können. Es ist nicht gut, wenn der Staat sagt, hey, das ist die Technologie der Zukunft und keine andere, alle andere schließt sie aus, das hat nie gut funktioniert, und Verbrennerverbot ist ein super Beispiel dafür. Ich kann gerne CO2-Preise erhöhen und ein bisschen Anreiz weg von Verbrenner zu setzen, aber ich soll nicht die Möglichkeit ausschließen, dass jemand sagt, hey, ich will ein super effizientes E-Fuel produzieren, von dem wir alle vielleicht in 10 oder 15 Jahren profitieren werden.
Es gibt diesen Begriff Kapitalmarkt. Kann man irgendwie, klingt sehr sperrig, wenig damit anfangen. Aber was ist damit verbunden? Man hat irgendwie das Gefühl, es gibt so eine Erzählung in manchen Kreisen, dass während sich die USA und auch Ostasien auf Investitionen in die Zukunft fokussiert haben, haben wir uns in Europa eben mit Geboten und Verboten und so weiter aufgehalten. Und was heißt da der Kapitalmarkt? Dass es sehr viele Erfindungen auch aus Europa gibt, die aber nicht in Europa in den Markt gebracht werden, sondern hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Ein Beispiel: in Europa wurde entwickelt schon vor vielen Jahren der Touchscreen. Mhm. Also das, wo wir heute am iPhone oder auf anderen Smartphones einfach so herumwischen. In den Markt gebracht wurde das in den Vereinigten Staaten. Und da gibt es viele solche Dinge. Vieles wird in Europa entwickelt, erfunden, in den Markt gebracht wird es in Amerika, weil bei uns das Kapital fehlt und einfach diese Strukturen nicht da sind. Was müsste man tun, um da mal gegenzusteuern, dass Erfindungen aus Europa auch in Europa in den Markt kommen?
Ja, das ist ein fantastischer Punkt. Wir haben enorm viele Talente, wir haben eine super Ausbildung, wir haben sehr, sehr viele sehr gute frühphasige Unternehmen oder Einzelunternehmen wie der Peter Steinberger, der irgendwo in Oberösterreich einfach sehr, sehr spannende Sachen programmiert. Aber eben der zweite Schritt fehlt. Und hier sind mehrere Schritte zu setzen. Zu einem, was wir wissen, ist, dass die größte Stärke des Kapitalmarkts ist das Pensionssystem. Das ist sowohl in den einzelnen Ländern in Europa der Fall, wie Dänemark, Schweden, Niederlande, Schweiz, UK, die durch die kapitalgedeckte zweite, dritte Säule sehr, sehr viel Geld an den Markt bringen. Das sind die größten Geldgeber. Es ist genauso in Amerika. Silicon Valley war nicht viel größer als europäische Kapitalmärkte, Startup-Finanzierungsmärkte, bis man dort den Pensionskassen erlaubt hat, dort zu investieren. Und die größten Geldgeber im amerikanischen Kapitalmarkt sind ja nach wie vor die Pensionskassen, die Universitäten, die Stiftungen. Also hier dieses Kapital zu mobilisieren, wäre enorm wichtig. Das ist in manchen europäischen Ländern erfolgreich, Schweden, Dänemark, wie gesagt, bei uns de facto nicht existent. Und zweites wäre eine Integration der Kapitalmärkte. Mhm. Das, was wir jetzt unter Savings Union aus der EU-Ecke hören. Was bedeutet das? Wir haben unterschiedliche regulatorische Auflagen für Investoren in unterschiedlichen Ländern. Wir haben 27 Finanzmarktaufsicht-Regularien. Und hier läuft der politische Prozess, das irgendwie zu integrieren. Sofern ich weiß, ist das alles auch sehr wieder von Einzelpartikularinteressen der Länder getrieben. Und das ist natürlich ein Riesenfehler, weil hier würden wir tatsächlich von diesen großen Summen profitieren. Aber Pensionssystem, die kapitalgedeckte Vorsorge, ist fast die wichtigste Komponente.
Sie sind Wirtschaftsforscherin, Sie sind aber auch Analystin und Kommentatorin, also Sie bewerten auch die Politik und politische Maßnahmen. Wo liegt der Hauptteil Ihrer Tätigkeit, glauben Sie, eher beim Forschen oder schon auch beim Tipps geben, Ratschläge geben, Inputs geben? Wo würden Sie das sagen?
Ich würde sehr gerne viel mehr forschen, mir fehlt ein bisschen dafür die Zeit. Es gibt sehr viel Nachfrage nach unseren Analysen. Ich würde mir allerdings freuen, wenn aus dieser Nachfrage nach Analysen auch konkrete Schritte abgeleitet werden.
Können Sie sich vorstellen, ich frage es einfach, auch mal den Schritt vom Kommentieren der Politik in die Politik zu machen, irgendwann einmal?
Das kommt sehr stark darauf an. Dabei bin ich sehr glücklich, wo ich bin. Ich weiß, man tut sich ein bisschen leicht damit zu sagen, was das Richtige ist, aber nie den nächsten Schritt zu machen und das zu beweisen, dass man das tatsächlich selber kann. Aber so viel Gedanken habe ich mir bisher nicht drüber gemacht.
Okay, wenn Sie sagen, es kommt sehr darauf an, schließen Sie es nicht aus? Also, es ist irgendwie eine potenzielle Möglichkeit.
Ich schließe gar nichts aus im Leben, weil wenn ich eines gelernt habe über die Zeit, dass man kann sehr gut planen, aber es kommt sowieso anders. Ich glaube, Peter Drucker hat dazu mal ein gutes Zitat sein. Pläne sind gut, aber man soll sich darauf vorbereiten, dass sie es wird anders kommen. Und deswegen, ich lege mich grundsätzlich auf nichts fest.
Es war vor wenigen Tagen, war der Internationale Frauentag, Weltfrauentag am 8. März. Als Frau in der, nicht Wirtschaft, sondern als Frau in der Wirtschaftsforschung, hat man es da irgendwie schwer? Wie ist da Ihr Zugang zu dem Thema?
Ja, es kommt schon vor, dass man ein bisschen weniger ernst genommen wird als die männlichen Kollegen. Okay. Man vergisst vielleicht irgendwie auf Titel oder man redet einfach ganz anders mit jemandem, der älter ist und ein Mann ist, als mit einer Frau. Ich habe schon eine Szene hinter mir, wo mich jemand gefragt hat, ob ich die Assistentin bin. Passiert tatsächlich tagtäglich. Und was ich aber dazu sagen würde, ist, jede Frau zu raten, sich nicht in die Opferrolle zu begegnen, sondern einfach aktiv dagegen halten und aktiv dagegen arbeiten, Empörung ist zu wenig, wenn man was ändern will.
Okay, Frau Universitätsprofessorin Monika Köppel-Thuringer, wir sind schon am Schluss. Die Zeit ist wirklich verflogen. Ich danke vielen herzlichen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, sagen wir danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns nächsten Donnerstag wieder.